Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, natürlich weiterhin auch der Iran-Krieg. Der tobt nämlich weiter. In der Nacht hat es die heftigsten Angriffe seit Ausbruch des Krieges gegeben. Auch am internationalen Flughafen in Teheran. Christian Schewe, wie ist da die aktuelle Situation?
Also die Meldungen aus der Krisensituation, die überschlagen sich heute Vormittag. Der Iran, der spricht von mindestens 8 Toten. Und für viele Reisende in dem Gebiet vielleicht auch wichtig, nach dem Abfangen eines offenbar iranischen Geschosses über dem international bedeutsamen Flughafenstandort Dubai ist dort heute erneut vorübergehend der Flugbetrieb eingestellt worden. Am Vormittag kam dann eine Botschaft aus Teheran. Der Iran entschuldigt sich für die Angriffe auf die Nachbarstaaten. Aus dem ARD-Studio Istanbul berichtet Lissy Kaufmann.
Irans Präsident Pezeshkian wendet sich in einer Videoansprache an die Nachbarn seines Landes. Es sei für ihn wichtig, um Entschuldigung zu bitten, sagt er. Man habe keine Absicht, Nachbarländer anzugreifen und werde das auch nicht weiter tun. Es sei denn, der Iran würde aus diesen Ländern angegriffen. Das habe der Übergangsrat entschieden, also das Führungstrio, das die Macht im Iran nach dem Tod des obersten Anführers Ayatollah Ali Khamenei vorübergehend übernommen hat. Pezeshkian gehört dem Trio an, ebenso wie der Justizchef und ein ranghoher Geistlicher. Zuletzt hat es in der Golfregion immer wieder Angriffe auf Ölfelder gegeben. Auch Hotels, Wohngebäude und Flughäfen wurden getroffen. Vor allem zielt der Iran aber auf US-Stützpunkte in der Golfregion. Die Ankündigung Pezeshkians schließt nicht aus, dass solche US-Einrichtungen auch künftig Ziele des Irans sein werden. Ein ranghoher Sprecher des iranischen Militärs hat bereits deutlich gemacht, man werde nicht nachlassen im Kampf gegen Israel und die USA und werde die Angriffe auch künftig fortsetzen.
Keine Entspannung im Iran-Krieg. Lissy Kaufmann berichtete aus Istanbul. Und auch dies ist heute noch wichtig. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht mit einer massiven Angriffswelle überzogen. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei mehrere Menschen getötet, allein 7 bei einem Angriff in der ostukrainischen Großstadt Kharkiv. Eine Rakete hatte dort demnach ein 5-stöckiges Wohngebäude getroffen. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Nach dem erneuten russischen Raketenangriff fordert der ukrainische Präsident Selenskyj die Verbündeten seines Landes zu weiterer Hilfe auf. Im Barther Hafen ist ein Mann ums Leben gekommen. In der Nacht zu Freitag wurden dort Hilferufe gehört. Daraufhin lief ein großer Rettungseinsatz an. Der 41-jährige Bewohner eines Kutters wurde am frühen Morgen tot aus dem Wasser des Barther Hafens geborgen. Zuvor hatten Zeugen Hilferufe auf diesem Bereich gemeldet. Eine genaue Stelle konnten sie aber nicht angeben. Die Polizei, Feuerwehr und Taucher waren dann im Einsatz und suchten den Bereich ab. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Todesumständen weiter. In Berlin sind 2 Firmen und 2 Wohnungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Hehlerei von Mehrwegpfandkisten durchsucht worden. Ermittlungen hätten Hinweise darauf ergeben, dass 2 tatverdächtige Brüder im Alter von 51 und 56 Jahren rund 300.000 Mehrwegtransportkisten als Hehlerware angekauft und später mutmaßlich weiterverkauft haben. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 840.000 Euro. Die Beamten fanden bei den Durchsuchungen mehr als 8.000 Pfandkisten und rund 950.000 Euro Bargeld. 12:04, Sie hören NDR 1 Radio MV, die Mittagsschau kompakt. Ja, das ist wirklich ein ganz schönes Hickhack. Die Pöhler-Kocke Wisse-Mara darf vorerst nicht wieder in See stechen. Der Nachbau eines historischen Holzschiffes aus dem 18. Jahrhundert hat keine erneute Zulassung bekommen. Ihm fehlt damit das entscheidende Sicherheitszertifikat. Frage jetzt an Fabian Weishaupt in unserem Mecklenburg-Studio. Warum wurde das Schiff eigentlich stillgelegt?
Die zuständige Berufsgenossenschaft stellt dieses Sicherheitszertifikat aus, ähnlich wie die Hauptuntersuchung beim Auto. Und dabei haben die Prüfer erneut Zweifel an der Stabilität des gesamten Holzschiffes bekommen. Schon im vergangenen September war die Wisse-Mara wegen Stabilitätsbedenken aus dem Verkehr gezogen worden. Über den Winter lag das Schiff in Stralsund und wurde dort repariert. Der Förderverein ging nach NDR-Informationen eigentlich davon aus, dass jetzt alle Auflagen erfüllt sind. Deswegen sind sie jetzt sehr überrascht, dass das Holzschiff trotz des ganzen Aufwands kein neues Zertifikat bekommt. Denn eigentlich fährt die Wisse-Mara täglich bis zu 2-mal raus mit jeweils 50 Gästen. Das geht jetzt erstmal bis auf Weiteres nicht.
Aber wie geht's jetzt weiter mit dem Wisse-Mara-Holzschiff?
Ja, im Moment warten alle Beteiligten auf einen ausführlichen Bericht der Prüfer. Der soll in der kommenden Woche kommen. Also die Berufsgenossenschaft soll genau erklären, welche Probleme sie bei der Kogge sieht. Erst dann weiß der Förderverein, welche Arbeiten noch notwendig sind. Die Verantwortlichen haben angekündigt, den Bericht genau auswerten zu wollen und dann gemeinsam mit Fachleuten zu entscheiden, wie es weitergeht. Ziel bleibt es laut Förderverein, die Wissemara langfristig zu erhalten. Sie ist ja auch erst etwas älter als 20 Jahre. Das Schiff gilt als wichtiges maritimes Kulturgut der Region. Wann die Kogge aber wieder mit Touristen auf die Ostsee fahren kann, das ist Stand heute noch völlig unklar.
Also zumindest erstmal keine weiteren Fahrten auf dem Koggennachbau Wissemara. Fabian Weishaupt berichtete. Jugend braucht Raum, Räume, in denen sie sich ausprobiert, austauscht und auch diskutieren kann. Kulturorte, ob Clubs, Musikbars oder auch soziokulturelle Zentren haben es aber immer schwerer. Bei einem Vernetzungstreffen Kulturschaffender in Greifswald sollen verschiedene Themen besprochen werden. Frage jetzt an Veronika Gollitz aus unserem Vorpommern-Studio. Was ist da heute konkret geplant?
Bei dem Vernetzungstreffen gibt es über den Tag verschiedene Impulsvorträge und Kleingruppenarbeiten. Und dabei geht es um Themen wie Zusammenarbeit über Stadt- und Landesgrenzen hinweg, nachhaltige Modelle für Clubs, Spielstätten und Festivals und Zwischennutzung, Pop-up-Formate und generell neue Räume. Organisiert wurde das Ganze vom Team Future, einer Initiative aus Kulturschaffenden und Veranstaltern aus Greifswald und Mecklenburg-Vorpommern. Es geht vor allem darum, gemeinsam Konzepte und Handlungsempfehlungen zu erstellen.
Was soll damit passieren?
Ja, die Ergebnisse sollen unter anderem an das Kultusministerium oder vielmehr an Ministerin Martin herangetragen werden. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Probleme, welches Ministerium für die Belange Kulturschaffender eigentlich zuständig ist. Der Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft MV hat ein Monitoring veröffentlicht. Ein Monitoring ist eine Beobachtung, die über eine gewisse Zeit bestimmte Bereiche dokumentiert. Und in diesem Fall wurde 1,5 Jahre daran gearbeitet.
Bleibt natürlich noch die Frage, was wird daraus ersichtlich?
Darin wird deutlich, dass die meisten Spielstätten ehrenamtlich über Vereine betrieben werden und dass Musikspielstätten am Ende interdisziplinäre Kulturorte sind, also Orte, an denen Menschen zusammenkommen. Es werden Räume geschaffen, in denen sie sich austauschen und auch gegenseitig inspirieren können. Und damit schaffe man auch Räume für Demokratie, heißt es vom Landesverband. Auf der Karte, die entstanden ist, sind neben den 132 Musikspielstätten und 81 Festivals auch Technikverleiher, Labels und im Grunde alle, die mit der Musikwirtschaft im Land zu tun haben, verzeichnet. Das soll vor allem Kulturschaffenden einen Überblick geben, um sich zu vernetzen und auch gegenseitig zu helfen.
Ja, danke schön, Veronika Gollitz. Und wer selbst mal einen Blick auf die Karte werfen will, der kann das online auf der Internetseite des Landesverbandes unter www.popkw.de, also popkw.de tun. Das ist der Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern. Ja, man muss einfach nur mal rausschauen heute. Dieses Wetter, das lockt einfach nur in den Garten oder eben auch zum Frühjahrsputz auf dem Balkon. Aber Vorsicht, die ersten Vögel, die bauen schon ihre Nester. Kaum ist der frostige Winter vorbei, geht das Brüten nämlich schon los. Und Naturschützer sensibilisieren, damit möglichst viel Nachwuchs in Ruhe aus dem Ei schlüpfen kann. Franziska Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Worauf sollten wir auf dem Balkon oder auch im Garten achten?
Blicken wir dazu erst auf die Gartenbesitzer. Etwa 80.000 Kleingärten gibt es bei uns im Land. Und wer da jetzt seinen eigenen Garten für die neue Saison vorbereitet, sollte seine Hecken, Gebüsche und Sträucher in Ruhe lassen. Es gilt ja sowieso schon jetzt eine gesetzlich festgelegte Schonzeit bis zum 30. September. Denn in dieser Zeit brüten die Vögel auch mehrmals, Amsel, Grünfink und Spatz etwa. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, kritisiert, dass in dieser Zeit dennoch immer wieder verbotenerweise Hecken und Gehölze stark zurückgeschnitten werden. Das zerstöre Lebensraum, so Manuela Heberer, Biologin beim NABU im Land. Auch auf dem Balkon sollte vorsichtig aufgeräumt werden. Auch dort brüten Vögel, Amseln zum Beispiel, und die fangen jetzt schon damit an.
Was sind denn bevorzugte Brutstätten im Garten oder eben auch auf dem Balkon?
Im Garten natürlich Hecken und Büsche, die liebt zum Beispiel der Zaunkönig, aber auch Mauervorsprünge und Blumenkästen auf dem Balkon werden gern genutzt, von Amseln zum Beispiel. Sie sind sogenannte Freibrüter. Ab April brüten auch Kohl- und Blaumeisen, ihnen helfen aufgehängte Vogelhäuser. Aber ein Nistkasten sollte nie nach Süden oder Norden ausgerichtet sein, betont Jennifer Calvi von der Deutschen Wildtierstiftung.
Hängt er gern Süden, dann wird es oft zu heiß. Es wird also viel zu warm für die Vögel. Wenn er aber nach Norden hängt, dann wird es zu kalt, weil es dann zu schattig ist. Osten ist also die perfekte Himmelsrichtung. Wenn Sie den Kasten Richtung Osten hängen, dann kommen auch die Vögel rein.
Nistkästen seien wichtig, darauf verweisen Naturschützer, weil die Vögel es immer schwerer haben, natürliche Nistmöglichkeiten zu finden, auch durch wegsanierte Nischen in Häusern. Das ist auch ein Grund dafür, warum der Haussperling bereits auf der Vorwarnliste gefährdeter Arten steht. Sein Bestand ist bundesweit in einigen Städten und Regionen um fast 30% geschrumpft.
Also Nistkästen aufhängen, Hecken nicht schneiden und Sträucher am besten in Ruhe lassen. All das hilft den Vögeln und die starten jetzt in ihre Brutsaison. Informationen waren das von Franziska Drewes.